damit möchte ich einfach zeigen, dass Pflege halt nicht nur, wie sagte die eine so schön, der Urinkellner ist, ne, oder diejenige, die die Pinzette anreicht, sondern dass das Menschen sind, die haben 3 Jahre lang in der Regel einen harten Job gelernt, die haben jeden Tag harte Arbeitsbedingungen und trotzdem machen sie das, was sie machen, gerne, weil sie einfach wissen, dass sie damit in der Welt was bewirken. Und darum geht es mir, dass diese Geschichten erzählt werden und Pflege, egal in welchem Bereich, ein Gesicht bekommt.
Pflege ist so viel mehr, als nur die Pinzette anzureichen. Genau das ist die klare Botschaft meines heutigen Gastes. In der neuen Folge vom Club der Gestalter spreche ich mit Martin Willmann. Er arbeitet seit vielen Jahren als OTA im OP und hat vor kurzem einen eigenen Podcast gestartet, um den Menschen im Gesundheitswesen und ihren Geschichten endlich eine echte Bühne zu geben. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie wichtig es ist, aus der Opferhaltung rein in die Eigenverantwortung zu kommen. Wir diskutieren darüber, warum es sich lohnt, mutig für die eigenen Arbeitsbedingungen einzustehen und weshalb wir nicht darauf warten dürfen, dass die Politik das System repariert. Das alles gibt's gleich, aber jetzt starten wir erstmal so richtig los. Das haben wir schon immer so gemacht. Ein Satz, den wirklich jeder im Gesundheitswesen schon mal gehört hat und der nur eins bedeutet: Stillstand. Aber wir wollen nicht mehr einfach nur funktionieren und Opfer des Systems sein. Deshalb schmeißen wir hier im Club der Gestalter alte Muster einfach aus dem Fenster. Hier geht es ums Anpacken, ums Verändern. Für dich, dein Team und deine Patienten, damit der Job wieder Spaß macht und nicht nur Nerven kostet. Ich bin Annette Sabo und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hallo Martin, ich grüße dich. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für unser Gespräch.
Hallo Annette, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Hi. Ich bin über dich gestolpert bei LinkedIn tatsächlich, weil du dort Promo gemacht hast für deinen Podcast. Und mich hat die Idee für deinen Podcast total gecasht von Anfang an. Und ich glaube, wir starten einfach so, indem du dich einfach mal vielleicht kurz vorstellen magst.
Sehr gerne. Also ich bin Martin, bin 41 Jahre alt, bin gelernter operationstechnischer Assistent, also der alte OP-Pfleger, wie es so schön damals hieß. Arbeite jetzt schon seit 2010 ausgelernt in dem Bereich auch weiter. Genau, und ich habe letztes Jahr die Idee gehabt, einen Podcast ins Leben zu rufen, in dem Menschen aus der Pflege eine Bühne bekommen. Egal ob Pflege im Krankenhaus, ambulante Pflege, Intensivpflege, Rettungssanitäter, Krankenschwester, OP, Anästhesie. Jeder ist willkommen und darf seine Geschichte bei mir erzählen. Und vor 2,5 Wochen ging der Podcast dann endlich an den Start.
Super. Ja, ich sehe schon, das fiel mir auch sofort auf, dass wir sehr viele Schnittstellen haben. Also erstmal OP natürlich, ja. Und dann natürlich die gleiche Zielgruppe, Menschen aus dem Gesundheitswesen, die in diesem Bereich arbeiten. Was mich auch total angesprochen hat, war, dass du in deiner Beschreibung beschrieben hast, dass es dir nicht darum geht, das System zu bashen, weil das System einfach ist, wie es ist, sondern was genau möchtest du mit deinem Podcast erreichen?
Genau, das ist mir ganz wichtig. Meine Folgen sind alle positiv, da wird nicht auf dem Gesundheitssystem drauf rumgehackt, weil dass das nicht gut ist, das wissen wir alle. Alle, die da arbeiten und die da drin nicht arbeiten, wissen das auch. Deswegen geht es mir darum, dass diese Menschen, die sich jeden Tag, ich nenne es jetzt mal übertrieben, so ein bisschen aufopfern für andere Menschen, die hilfsbedürftig sind, dass die eine mehr oder weniger anonyme Umgebung kriegen, wo sie zwar ihren Vornamen nennen, aber das ist auch alles, wo sie erzählen können, welchen Weg sind sie gegangen, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind, was sind deren tägliche Herausforderungen, nicht nur beruflich, sondern mit welchen privaten Schicksalsschlägen kämpfen sie auch vielleicht oder haben mit denen gekämpft und arbeiten trotzdem weiter. Und damit möchte ich einfach zeigen, dass Pflege halt nicht nur, wie sagte die eine so schön, der Urinkellner ist, ne, oder diejenige, die die Pinzette anreicht, sondern dass das Menschen sind, die haben 3 Jahre lang in der Regel einen harten Job gelernt, die haben jeden Tag harte Arbeitsbedingungen und trotzdem machen sie das, was sie machen, gerne, weil sie einfach wissen, dass sie damit in der Welt was bewirken. Und darum geht es mir, dass diese Geschichten erzählt werden und Pflege, egal in welchem Bereich, ein Gesicht bekommt.
Ja, weil das darf man ja nicht unterschätzen, nicht nur die Arbeit ist anstrengend in diesem Bereich, sondern eben auch, dass die Menschen ja oft dann auch ihr eigenes Päckchen noch mitbringen, das on top kommt, ne? Also es ist ja nicht nur die Arbeit an und für sich, sondern den Menschen macht ja noch viel, viel mehr aus. Und du hast zum Beispiel eine Geschichte von einer, die eingewandert ist aus, ich glaube, Indonesien oder? Genau.
Vietnam.
Vietnam, Entschuldigung, genau. Und das ist ja nochmal ein ganz anderes Päckchen, das sie zu tragen hat und dann trotzdem ihren Job jeden Tag macht, wie du sagst, ja. Genau. Und das ist natürlich schön, dass es diese Plattform gibt. Wie ist diese Idee für dich entstanden? Also du bist ja nicht morgens aufgestanden und hast gesagt, oh, heute mache ich jetzt mal einen Podcast, sondern was waren deine Gedanken dazu? Was hat dich bewegt, die Arbeit auf dich zu nehmen?
Also in meinem Kopf sind immer ganz viele Ideen, wie ich irgendwas anfangen könnte, was mich persönlich irgendwie weiterbringt, aber auch anderen hilft. Mhm. Gerade also für meinen Beruf, für das Bild, was die Menschen so von der Pflege haben. Und der erste Schritt war halt letztes Jahr, dass ich auf LinkedIn für mich persönlich angefangen habe, meinen Beruf auch so ein bisschen zu zeigen und mich zu zeigen. Davor hatte ich natürlich auch sehr lange sehr viel Angst. Was sagen andere dazu? Ich bin dann mit Arbeitskollegen vernetzt. Das spricht sich dann irgendwie rum. Guckt der Arbeitgeber vielleicht dann auch da drauf und sagt, das finde ich gar nicht so gut, was der da jetzt macht und sein Gesicht zeigt, weil ich durchaus auch kritisch mich gerne mal äußere, weil nicht alles schön ist und das darf auch angesprochen werden, finde ich. Mhm. Das war so der erste Schritt. Und nachdem ich gemerkt habe, ach guck mal, bis jetzt ist ja gar nichts Negatives passiert, sondern nur Gutes, bin ich halt diesen Schritt weitergegangen. Und ich wollte schon immer so einen Podcast mal irgendwie starten, weil ich höre auch gerne Podcasts von anderen aus unterschiedlichsten Bereichen. Und ich wusste aber auch nie so, was ich erzählen sollte. Und nachdem ich dann irgendwie festgestellt habe, dass ich ganz oft meinen Job erklären muss, wenn ich auf Veranstaltungen, auf Partys, auf Treffen mit Freunden und so weiter bin, weil mit der Bezeichnung OTA kann kein Mensch was anfangen, diese drei Buchstaben. Und danach bin ich dann immer ein Arzt, wenn ich das erkläre, weil dieses operationstechnisch anscheinend irgendwie die Leute zu verleitet, oh, der muss Arzt sein.
Ja.
Und wenn ich dann sage, nee, das bin ich aber nicht, ich bin in der Pflege eingestuft, dann bin ich, ach, der die Pinzette anreicht.
Und mehr ist es nicht,
und,
ne?
Und genau, und mehr ist es nicht. Und das hat mich schon ganz lange gestört.
Mhm. Du bist stolz
und
auf...
Ich,
ja, Entschuldigung.
Ja, alles gut. Genau, das hat mich gestört. Und da ich jetzt nicht nur eine Podcast-Folge drehen kann über mich, in der ich mich sozusagen darüber aufrege, dass das nicht so ist und meinen Job erkläre, habe ich halt ein Konzept gesucht, was mehr als eine Folge haben kann. Und da kam mir die Idee, dass ich halt diesen ganzen Pflegemenschen eine Bühne geben kann, weil ich auch in meiner Laufzeit gemerkt habe, ich arbeite ja im OP und also auf Station ist ja überall das Gleiche. Das sind ja überwiegend Frauen. Mhm. Ich glaube, es sind, nagel mich nicht fest, aber ich glaube, es sind 80% Frauen, 20% Männer in diesem Bereich. Und viele von diesen Frauen, die ich kennengelernt habe, die machen ihre Arbeit und die opfern sich wirklich auf und sind dafür dankbar, dass sie irgendwie Geld verdienen und eine Arbeit haben. Und die lassen leider alles mit sich machen. Und das finde ich nicht gut, weil das ist auch dieses System, das baut so ein bisschen darauf auf, dass jeden Tag einer aufsteht und sich aufopfert. Und ich sage jetzt mal ganz provokativ gesagt, die, die oben sind, die wissen das und nutzen das aus. Und das finde ich nicht gut. Und wenn jetzt das Bild der Pflege relativ schlecht ist in der Gesellschaft und nicht die Anerkennung bekommt, die es bekommen müsste, und diese Menschen sich auch noch jeden Tag aufopfern, dann wird sich einfach nie irgendwas ändern. Und da ich jetzt nicht die Macht habe, zu sagen, die da oben, ihr müsst euch jetzt ändern, habe ich unten angefangen und habe mir gedacht, wenn ich diesen ganzen, ich nenne sie jetzt mal kleinen Mäuschen, ohne das abwertend zu meinen, wenn die bereit sind, anonym oder relativ anonym eine Geschichte zu erzählen, ihren Weg, dann kriegt das vielleicht in der Gesellschaft irgendwann den Platz, den es hat. Und wenn es den Platz hat, ändert sich vielleicht oben was. Und so ist das Ganze dann entstanden.
Ist es schon auch dein Eindruck, dass, ich fasse es jetzt einfach mal, diese ganzen Menschen, die in diesem Gesundheitswesen arbeiten, ich fasse es jetzt einfach mal unter dem Begriff Pflege zusammen. Ich meine damit auch die MFAs, ich meine also an jeder Stelle, ich sage jetzt einfach mal, damit es mir kürzer über die Lippen geht, einfach fasse ich das als Pflege zusammen. Würdest du schon auch sagen, dass die Pflege mehr für sich selber tun könnte? Also hast du manchmal auch das Gefühl, ich sage das jetzt mal ganz provokant, dass die Pflege oder dass Großteile der Pflege in so einer Opferhaltung verharrt, sich quasi diesen schlechten Rahmenbedingungen ergeben hat, sie auch jeden Tag nur noch, sage ich mal, erzählt und berichtet bekommt, wie schlimm alles ist im Gesundheitswesen. Glaubst du auch, dass da Ressourcen versteckt sind, dass die Pflege, wenn sie mehr für sich selber einsteht, wenn sie, ich sage jetzt mal auch vielleicht, wieder mehr Berufsstolz entwickelt, dass sie mehr für sich selber tun könnte, für ihre Wahrnehmung oder dafür, wie sie wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit?
Ich würde das könnte streichen und durch muss ersetzen.
Okay. Mhm. Ja.
Weil sonst ändert sich nichts. Und wir haben es in Corona alle gesehen. Da wurde geklatscht und wir haben uns aufgeopfert. Die Leute auf Intensiv und Station noch viel, viel mehr als ich. Sowohl was die, ich sag mal, die Gefahr angeht, sich selbst anzustecken und im schlimmsten Fall schwer zu erkranken. Da wurde geklatscht und irgendwie einmal oder vielleicht auch zweimal so ein bisschen Geld an alle verteilt per Gießkannenprinzip, was nicht viel war. Ich weiß nicht, ob die letzte Milliarde jemals ausgeschüttet wurde. Ich habe davon nichts abbekommen. So viel dazu. Und jetzt haben wir irgendwie ein, zwei Jahre Corona hinter uns gebracht und es hat sich original gar nichts geändert, außer die, die krank geworden sind, gestorben sind oder das System verlassen haben, jetzt auch noch fehlen. Also eigentlich geht es der Pflege schlechter als vor Corona und geändert hat sich original gar nichts. Mhm. Mhm. Und daran siehst du ja, wie sehr das von oben gewollt ist, dass sich was ändert.
Ob es gewollt ist, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall ausgenutzt. Das, glaube ich, so, ich sage jetzt mal, dass aus der Pflege selber nichts kommt. Also, dass die eben, wie ich es vorhin meinte, dass die Pflege nicht für sich einsteht und die Gestaltungsmöglichkeiten, die jeder für sich hat, einfach für sich nutzt. Also ich meine, es muss ja nicht das Ziel sein, dass man dann die Pflege verlässt aus lauter Frust und Resignation, sondern man kann ja, indem man für sich selber einsteht und wie gesagt, die Gestaltungsfreiheit nutzt, die es gibt, es für sich ja auch zum Besseren gestalten, in seinem Umfeld. Und wenn ja jeder mal damit anfangen würde, sage ich jetzt mal, dann würde ja so eine Art Welle entstehen, ja, und dann würde es, glaube ich, der Pflege insgesamt schon besser gehen. Aber ich sehe halt eben ganz oft, dass man sich so ergibt in die Situation und ach, es ist ja alles so schlimm und es ist ja alles so. Wir brauchen, ich sage, glaube ich, auch in jeder Podcast-Folge, wir brauchen gar nicht drüber reden, dass die Rahmenbedingungen schlecht sind. Ja, das weißt du, das weiß ich. Wir haben alle schon da gearbeitet, haben es alle schon gespürt am eigenen Leib. Aber es nützt ja nichts. Wir können ja nicht hinsitzen und warten, dass die Politik irgendwas für uns zum Besseren verändert, sondern es liegt an uns.
Hast Definitiv.
Hast du das? Kannst du das mit deiner eigenen Biografie unterstreichen? War dein Weg immer kerzengeradeaus im Gesundheitswesen oder hast du auch einige Wendungen, Umwege und so gehen müssen?
Also ich glaube, er war relativ geradeaus. Ich habe von 2007 bis 2010 gelernt, habe 2012 dann den Praxisanleiterschein noch draufgelegt. Man musste 2 Jahre Berufserfahrung haben, um Praxisanleiter werden zu dürfen. War ab 2012 dann bei meinem damaligen Arbeitgeber als Praxisanleiter halt in der Unfallchirurgie Orthopädie tätig. Habe die Schüler und neuen Kollegen ausgebildet und angelernt. Bin dann, jetzt muss ich lügen, ich glaube 2016, vielleicht war es auch 2017, bin ich Fachbereichsleitung geworden, als die damalige Fachbereichsleitung in Rente ging. Mit einer Kollegin zusammen habe ich mir die Stelle dann geteilt. Alles beim gleichen Arbeitgeber. Bin dann 2019, habe ich dann einmal kurz so einen kleinen Schlenker eingelegt, habe das Krankenhaus verlassen, habe den Vertrieb von Medizinprodukten ausprobiert, weil ich das spannend fand. Ich hatte ja über die Jahre immer wieder mit diesen Menschen zu tun im Krankenhaus, in meiner Position. Und bin dem Verkauf jetzt auch nicht abgeneigt gewesen, habe das ausprobiert, habe aber dann doch sehr, sehr schnell festgestellt, das ist absolut nicht meine Welt, habe diesen Bereich nach 4 Monaten wieder verlassen, gerade als Corona losging und bin dann erst einmal, weil wir auch in der Zeit 2-mal umgezogen sind, aus Hamburg raus, bisschen ländlicher, in die Zeitarbeit gewechselt.
Okay, auch spannendes Thema. Mhm.
Genau, aber da war ich auch wirklich nur ganz kurz, 3 Monate und in diesen 3 Monaten hatte ich einen Einsatz hier in Buxtehude. Ich wohne 2 Dörfer neben Buxtehude und habe da das erste Mal einen Arbeitsweg von 15 Minuten gehabt.
Okay.
Und habe dann festgestellt, dass das richtig gut ist.
Ja. Ja,
also ich war davor immer so nach, also von dort, wo ich gewohnt habe, bis nach Hamburg waren es, also reine Fahrzeit schon, sag mal, wenn alles gut lief, 55 Minuten.
Wahnsinn.
Und zurück gerne auch mal 2,5 Stunden. So Elbbrücken, Hamburg und davor. Also okay. Das Marienkrankenhaus, wo ich gearbeitet habe, war, glaube ich, auch da wieder, nagel mich nicht fest. Aber ich sag mal, mit dem Auto bis zur Elbbrücke 5 Minuten. Und ich habe für diese Strecke regelmäßig nachmittags 45 bis 60 Minuten gebraucht. Nur diese 5-Minuten-Strecke. Und dann musste ich noch 1 Stunde nach Hause fahren.
Ja, Wahnsinn.
Genau. Und dann habe ich jetzt auf einmal einen Weg von 15 Minuten gehabt. Und ich war um 3:45 zu Hause und habe gedacht, was mache ich jetzt? Ist noch gar nicht 5:30. Und ich musste auch nicht mehr um 6 losfahren, sondern ich bin um 6:15 aufgestanden.
Wahnsinn. Ja, klar.
Und da habe ich ganz viel Lebenszeit gewonnen und habe dann gesagt, okay. Und die haben mich auch schon direkt am ersten Tag gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da fest anzufangen. Mhm. Und bei der Zeitarbeit muss man sagen, das ist so sehr viel Geld. Ne? Ja, also mein Job in der Zeitarbeit ist richtig viel Geld. Das ist, also du wirst nicht reich, aber du kriegst richtig viel Geld für, dafür, dass du nichts studiert hast. Und wenn du jetzt fest anfängst, kriegst du nicht mehr ganz. Also mein Gehalt ist völlig in Ordnung. Da möchte ich überhaupt nicht jammern. Mehr geht immer, aber ich möchte mich nicht beschweren. Aber es war halt weniger. Und dann habe ich aber gesagt, mein Einsatz war 3 Monate geplant. Mhm. Danach hätte ich wieder nach Hamburg fahren müssen. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was, ich verzichte jetzt hier auf irgendwie 200-300 Euro netto jeden Monat. Es ist okay, ich komme auch mit dem anderen zurecht. Ich gewinne einfach so viel Lebenszeit, das mache ich. Und dann habe ich nach 3 Monaten bei der Zeitarbeit sozusagen aufgehört und habe dann am 1.9.2020 in Buxtehude angefangen und da bin ich bis heute.
Mhm. Aber ich muss jetzt gerade nochmal darauf zurückkommen, weil du vorhin meintest, für das, dass du nichts studiert hast, verdient man ganz schön viel Geld. Ich finde schon krass, was eine OP-Fachkraft kann. Also wie viele OPs die auswendig kann. Ich meine, wie oft bist du in deinem Leben schon mal vom Operateur gefragt worden, wie geht's jetzt weiter? Also mal ganz ehrlich. Es ist ja, also klar haben wir nicht studiert, aber ich meine, das, was du an Fachwissen kennen musst, du musst ja nicht nur die Abläufe kennen, du musst ja auch, keine Ahnung, Hygiene, du musst die Siebe kennen, du musst, ne, also alles, was da dazugehört, die ganze Logistik im Hintergrund. Also ich finde schon, sehr anspruchsvoller Job und ich finde auch, dass es wirklich, also so OTA sind schon sehr gut ausgebildete Fachkräfte, das muss man schon sagen. Oder auch, keine Ahnung, eine Intensivpflegekraft, ja, die Menschen versorgt, die haben ihren ganzen Weihnachtsbaum hinten dran hängen. Also, verstehst du, was ich meine? Zig Perfusoren und dieses ganze, diese ganzen Maschinen auch zu bedienen und die Einstellung vorzunehmen, das sind hoch ausgebildete Fachkräfte. Also, das muss ich einfach mal sagen.
Oder? Definitiv. Ja, also, wenn du danach gehst, definitiv. Und, ich arbeite ja auch nachts, am Wochenende. Ich werde aus dem Schlaf gerissen und muss von jetzt auf gleich irgendwie zum Notfall rennen und funktionieren. Deswegen, ich trenne das immer so ein bisschen nach Akademiker und Nicht-Akademiker, wenn ich über das Gehalt rede. Oder auch wenn andere anfangen, mit mir über das Gehalt zu reden. Und für einen Nicht-Akademiker im Vergleich jetzt zum Bäcker, zum Einzelhandelskaufmann, zum Versicherungsmann, zum Friseur, Verkäufer, was es alles so gibt, finde ich, ist unser Gehalt sehr gut.
Ja.
Allerdings arbeiten diese ganzen Menschen halt auch nicht oder viele von denen nicht nachts, nicht am Sonntag, müssen nicht aus dem Schlaf von jetzt auf gleich funktionieren. So gesehen ist das sicherlich gerechtfertigt und gesundheitliche Schäden und Folgen durch diese ganze Belastung lassen wir jetzt nochmal außen vor. Wenn man danach wieder geht, müssten wir noch mehr Geld verdienen. Hm. Genau, aber was das Können angeht, sind wir natürlich, also haben wir einen riesengroßen Wissensschatz von jeder in seinem Fachbereich, sei es Medikamente, Anatomie, OP-Abläufe, Patientenpflege oder wie auch immer. Also das ist schon sehr, 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 sehr viel. Aber es ist halt kein also in Deutschland kein akademischer Job. In anderen Ländern ist das ja auch wieder ein studierter Job, ne?
Ja, genau. Ja, und da ist Deutschland, glaube ich, auch so ein bisschen speziell, ne? Also da wird natürlich so diese Wertung akademisch und nicht akademisch, das ist halt auch nochmal vielleicht in Frage zu stellen an der Stelle vielleicht dann nochmal. Mhm.
Ja, also ich finde jetzt für mich als OTA, man sollte uns durchaus mehr Zutrauen und mehr Verantwortung geben. Wir können, wenn man es uns beibringen würde, genauso Wunden bis zu einem gewissen Grad zunähen oder eröffnen oder ich sage jetzt mal einen Bohrer benutzen und eine Platte festschrauben, weil einer den Finger irgendwie zur Reposition halten muss oder sowas. Ne? Das sind alles Aufgaben, die könnten wir übernehmen, wenn man uns da drin ausbildet.
Ja.
Aber das ist in Deutschland halt nicht gewollt.
Wieso vieles nicht,
ja. Wo wir wieder beim Thema sind, man könnte was ändern, wenn man möchte, aber man möchte nicht.
Ja, Stichwort zukunftsfähige Arbeitsmodelle, ne? Zum Beispiel, du hast ja auch in einem LinkedIn-Post über Bereitschaftsdienste gesprochen. Den fand ich auch sehr interessant. Magst du noch mal ganz kurz hier erzählen, worum es da ging in dem Beitrag?
Ja, da ging es um einen Beitrag von früher. Das ist, also muss ich auch ganz klar sagen, das ist jetzt bei mir, bei meinem jetzigen Arbeitgeber nicht so. Und auch bei meinem alten Arbeitgeber hat sich das inzwischen ein bisschen verbessert. Aber ich finde, es könnte noch besser sein.
Ja.
Genau, also diese Bereitschaftsdienststunden, die sind ja immer so ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal. Das ist für den Arbeitgeber ist das ein Modell, was ihn dazu ermöglicht, Menschen für wenig Geld möglichst lange am Arbeitsplatz zu binden, so nenne ich es jetzt mal. Mhm. Was die Möglichkeit gibt, dass du halt bis zu 24 Stunden am Stück bei deinem Arbeitgeber verbringst. Da ist dann ein Teil der Zeit, das variiert je nach Arbeitgeber und Modell, ist halt Vollzeit, in der du voll arbeitest und volles Gehalt bekommst. Und die restliche Zeit ist halt Bereitschaftsdienstzeit, weil damit argumentiert wird, man arbeitet ja nicht rund um die Uhr, weil einfach nicht so viel zu tun ist. Das ist meistens ja auch so. Deswegen gibt es ja Zimmer zum Schlafen und so weiter und man schläft auch regelmäßig. Aber diese Stunden werden dann halt nur anteilig berechnet und anteilig vergütet. Also man schneidet auch bei manchen Modellen die sozusagen doppelt ins Fleisch. Ne, du kriegst nicht die volle Stunde für ein bisschen Geld berechnet, sondern du kriegst ein bisschen Stunde für ein bisschen Geld berechnet. Mhm. Und wenn du am nächsten Tag nach Hause gehst, zieht man dir 7,7 Stunden erstmal von deinem Zeitkonto ab, weil du am nächsten Tag ja nicht da bist und nicht arbeitest. Und das wird dann oft gegengerechnet mit den Bereitschaftsdienststunden, sodass da am Ende kein Minus für dich rauskommt, aber auch kein Geld.
Genau.
Und dann gehst du halt, ich sag mal, du kommst montags zur Arbeit, gehst Dienstag morgens nach Hause mit, auch jetzt also völlig überspitzt gesagt und bitte mich nicht drauf festnageln oder verklagen, 7,25 Euro brutto für die ganze Nacht verdient. Mittwoch kommst du wieder zum Dienst, gehst Donnerstagmorgen nach Hause, Freitag kommst du wieder zum Dienst. Gehst Samstagmorgen nach Hause, da hast du dann ein bisschen Geld verdient, weil samstags zieht dir keiner was ab, weil du regulär nicht arbeitest.
Ja.
Und dann kommst du Sonntag wieder zum Dienst, bis Montagmorgen, da zieht man dir wieder was ab. Und das kam jetzt nicht oft bei mir vor, aber es kam vor, in Zeiten von Urlaub und Personalmangel kam das durchaus mal vor, auch öfter als ein, zweimal. Und in diesem Arbeitskonzept habe ich dann 85 Stunden in der Woche in der Klinik verbracht.
Wahnsinn, das muss man sich mal vorstellen, gell?
Genau, und dadurch, dass es da kein Ausgleichsfrei für diese Stunden gab, weil das alles so gerechnet war, dass das mit dem Abziehen plus minus null war und die Zeit auf Samstag wurde ausbezahlt, habe ich 85 Stunden in der Woche in der Klinik verbracht. Nicht sonderlich viel Extrageld durch diese Dienste damit verdient, weil das alles gegengerechnet wurde. Und Dienstagmorgen ging es ganz normal weiter. Genau. Und das waren wirklich... ich sag mal so, mit Ende 20, Anfang 30 habe ich das weggesteckt und es kam ja auch nicht oft vor, aber es gibt Häuser, da ist das die Regel oder selbst wenn du jetzt einen Dienst wegnimmst, sind 60 Stunden die Woche, ne? Da ist das die Regel und du kriegst keine Zeit zum Erholen. Du hast dann ein bisschen mehr Geld auf dem Konto, aber ich weiß nicht, ob das Geld rechtfertigt, dass man sich so kaputt arbeiten muss.
Ja.
Und diese Bereitschaftsdienste, selbst wenn du nicht arbeitest, du bist ja in der Klinik. Du hast da, manche Kliniken haben tolle Bereitschaftsdienstzimmer mit allem drum und dran, wo du sagen kannst, okay, das ist wenigstens ein bisschen wie zu Hause und du kannst dich da halbwegs entspannen. Manche stellen dir einfach nur eine kleine Kabuffkammer mit einem Bett zur Verfügung, wo du denkst, ja, okay, was mache ich hier?
Besenkammer.
Genau. Und es gibt sicherlich auch Leute, die können schlafen wie ein Stein bei der Arbeit. Ich konnte das nie. Wir hatten viel Geburtskunde, Kinderintensiv, Frühchen ab der 23. Woche. Und wenn du weißt, also damals gab es zum Beispiel auch eine Zeit lang noch keinen Notfallpieper in dem Haus, wo ich gearbeitet habe. Da mussten die Gynäkologen immer anrufen, wenn ein Notfall ist. Das heißt, wenn das Telefon nachts klingelt, du wusstest nicht, ist das die Galle, wo ich noch eine Stunde Zeit habe? Oder ist das der Notfall und ich muss sofort rennen, weil die schreit einfach nur Notfall ins Telefon und legt auf. Das heißt, jedes Telefon klingeln, gerade als Berufsanfänger, war für mich der Horror. Ich habe nachts nicht geschlafen, ne, und habe gedacht, bitte lass dieses Telefon nicht klingeln. Und wenn es klingelt, lass es kein Notfall sein. Und wenn du mit diesem Wissen da schläfst und deine Zeit da verbringst, keine Freunde treffen kannst, dich nicht um deine Familie kümmerst, nicht einkaufen gehen kannst, sondern du bist ja bei der Arbeit.
Ja, genau.
Und wartest darauf, dass was passiert oder du wartest darauf, dass es endlich vorbei ist, dass du nach Hause gehen kannst. Und das ist ja keine Erholung.
Nein, ist es nicht. Und ich glaube, jeder, der das schon mal mitgemacht hat, das Telefon geht und es heißt bloß eilige Sektio und dann fängst du an zu rennen und also bist du nach 3 Minuten quasi schon in medias res, so quasi, der das einmal mitgemacht hat, das ist einfach purer Stress. Also
definitiv. Also es ist ja mittlerweile auch bewiesen, wer Nachtschicht arbeitet oder Schichtsystem oder Bereitschaftsdienste in so einem Modus, deine Lebenszeit ist um 20% reduziert. Und ich habe neulich gelernt, ich muss das nochmal nachgucken, ob es wirklich so ist, aber ich vertraue der Dame einfach mal, weil die war auf Reha und hat das da gelernt. Dein Risiko für Krebserkrankungen steigt um 60%. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich an Krebs erkranke und auch noch viel früher sterbe, ist deutlich höher als bei jemandem, der nicht so arbeitet wie ich. Und dann kann man auch wieder fragen, ist das Gehalt, was ich bekomme, dafür noch angemessen, dafür, dass ich mir eigentlich meine Gesundheit komplett zerschieße?
Ja.
Oder andersrum gefragt, warum mache ich den Kram überhaupt noch?
Mhm. Aber das ist ja jetzt wirklich ein Thema, da muss ja die Politik ran, da können wir ja jetzt nichts dran gestalten. Also wir für uns jetzt aus der Pflege können da ja nichts dran gestalten. Ich finde es dennoch toll, ich bewundere jeden, der trotzdem bei diesem Job bleibt, weil am Ende des Tages ist es ja auch ein toller Job, oder? Findest du nicht? Also ich liebe ihn trotzdem, trotz aller Widrigkeiten und trotz allen Negativen, das ich berichten könnte. Klar, ich arbeite nicht mehr Vollzeit in dem Job, muss man auch sagen. Ich bin schon ausgestiegen, aber auch ich habe eine Bandscheibe eingebüßt, ja, für meinen Job.
Ja.
Ja, ne? Also da werden wir
so geht's los.
So geht's los. Aber schon mit 26 Tatsache. Also ich habe echt in jungen Jahren sehr viel gearbeitet und damals gab es auch noch kein Arbeitszeitschutzgesetz und so. Und ja, genau. Also da muss auf jeden Fall die Politik ran. Das können wir ja für uns jetzt so nicht ändern. Ich wollte dich noch zum Abschluss was fragen, und zwar, wenn du jetzt ein Publikum vor dir hättest, voller OTAs oder voller Pflegefachkräfte, und du könntest zu denen sprechen, was würdest du denen gern sagen wollen? Was würdest du ihnen gern mitgeben wollen?
Also ich würde denen mitgeben wollen, dass, wenn sie ihren Job gerne machen, unbedingt dabei bleiben. Ich bin ja auch noch in dem Job, weil ich den Job gerne mache. Sonst wäre ich nicht mehr da, dann hätte ich mir was anderes gesucht.
Natürlich.
Aber jeder sollte auf sich und seine Gesundheit achten, weil diese Gesundheit oder diese Lebenszeit, die man vielleicht mit anderen Sachen verliert, die kriegst du halt nicht zurück. Ja. Und es dankt dir keiner. Es gibt keine Rechnung, wo draufsteht, 723 Mal eingesprungen in seine Arbeitszeit, dafür gibt es einen Bonus oder 3 Jahre früher Rente oder Ferrari oder was weiß ich. Deswegen ist es wichtig, dass jeder auf seine eigene Gesundheit achtet, weil niemand hat was davon, wenn man sich selbst kaputt arbeitet und dann vielleicht aus dem Beruf ausscheiden muss und am Ende mit einem Problem für sich selbst dasteht, weil man sich für andere aufgeopfert hat. Deswegen, mein Kollege sagt immer so schön, Martin, du bist pro Selbsterhaltungstrieb und das sollten viel mehr Leute sein, weil das, ich finde das nicht egoistisch im Sinne von, mir ist egal, was mit allen anderen passiert, sondern ich achte auf mich, damit ich das bis zur Rente durchhalten kann. Und das sollte jeder.
Ja, und was heißt durchhalten kann, sondern vielleicht auch mit Freude machen kann. Also ich meine, die Möglichkeit gibt es ja auch.
Das auch, ja.
Ja, also durchhalten ist ja immer gerade so am untersten Level. Aber ich meine, es geht ja auch darum, dass man Freude hat während der Arbeitszeit, weil Arbeitszeit ist ja letztendlich auch Lebenszeit, ne, die ich da verbringe.
Definitiv. Mein Durchhalten bezog sich eher auf, dass der Körper das durchhält. Sowohl psychisch als stimmt. auch das physisch. Stimmt. Ja. Wie gesagt, Spaß an der Arbeit sollte jeder haben. Ich fahre gerne zur Arbeit und natürlich ist bei mir auch nicht alles gut oder irgendwer ist mehr doof und ich weiß, oh, heute arbeite ich mit Leuten vielleicht, die sind jetzt so mittelwitzig mit mir oder so, aber das gehört ja zum Leben dazu. Ne? Aber Spaß ist das, was jeder haben sollte und dann auf sich selbst achten.
Also würdest du sagen zum Abschluss, es lohnt sich, für sich selber einzustehen und es lohnt sich, so lange seinen Platz zu suchen, bis man ihn gefunden hat in diesem System? Dass es den Platz für jeden gibt, wo er sich wohlfühlt und wo er seine Arbeit gut einbringen kann?
Doch, definitiv. Also ich bin auch davon überzeugt, dass jeder, der in diesem Gesundheitswesen arbeiten möchte, seine Stelle findet in seiner Position, wie auch immer die aussehen mag. Man muss nur danach suchen. Und dieses Gesundheitswesen bietet mittlerweile eine unglaubliche Vielfalt an Berufen. Auch für, ich sag mal, Quereinsteiger, wenn du jetzt Krankenschwester bist, hast du ganz, ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Und auf alle Fälle weitersuchen, bis man das gefunden hat, was einem liegt. Und wenn es nur der Arbeitgeber ist, bei dem gleichen Beruf, also in der gleichen Stelle oder halt eine andere Stelle, vielleicht beim gleichen Arbeitgeber, aber ich bin mir sicher, jeder findet seinen Platz, wenn er es möchte.
Wenn es für sich selber einsteht, gell?
Wenn er für sich selbst einsteht, weiß, was er möchte und dann muss er nur suchen und dann gibt es diese Stelle.
Genau, und nicht darauf wartet, dass die Politik es für einen macht. Wunderbar.
Das ist, glaube ich, eine Hoffnung, die sollte keiner haben.
Wenn man da drauf wartet, dann ist man wirklich, glaube ich, verloren. Ja, das stimmt.
Ja.
Wunderbar. Lieber Martin, ich danke dir für deine Einblicke, für dein Gespräch, für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut. Es hat mich natürlich total gefreut, weil jemand aus dem OP, ne, wir so ganz viele gemeinsame Schnittstellen haben und der auch einfach das so bestätigt, was ich mir schon immer so gedacht habe, dass es tolle Jobs sind, dass es sich lohnt, auch für den Job einzusetzen, für sich selber einzustehen und ja, dass man seinen Platz findet, das ist, glaube ich, auch eine Message, die ich jedem in diesem Gesundheitswesen mitgeben möchte. Super. Vielen lieben Dank, Martin.
Vielen lieben Dank, dass ich zu Gast sein durfte.
Genau, ich wollte noch ganz kurz anbringen, alle Infos zu Martins Podcast findet ihr unten in den Shownotes und alle Infos und dein LinkedIn werde ich auch mit verlinken.
Ne? Also sehr gerne.
Alle Infos dazu. Falls ihr eine Geschichte zu erzählen habt, selber aus dem Gesundheitswesen kommt und eine Geschichte zu erzählen habt, so rum, dann wendet euch bitte an Martin, dann habt ihr da eure Plattform gefunden. Genau, in diesem Sinne, vielen Dank, Martin.
Danke auch. Tschüss.
Ciao. Was für ein starkes Plädoyer für mehr Eigenverantwortung. Das war mein Gespräch mit Martin Willmann und ich hoffe, ihr nehmt aus dieser Folge genauso viel Mut und Energie mit wie ich. Wartet wirklich nicht darauf, dass irgendjemand von oben für euch das System repariert. Fangt bei euch selbst an, geht für eure eigenen Bedingungen los und werdet die Gestalter eurer Laufbahn. Wenn ihr noch mehr spannende Geschichten und echte Gesichter aus dem Gesundheitswesen kennenlernen wollt, dann hört unbedingt rein bei Martins Podcast. Den Link dazu packe ich, wie bereits versprochen, hier unten in die Shownotes. Und jetzt hätte ich noch eine ganz kleine Bitte an euch. Wenn euch diese Folge gefallen hat und euch der Club der Gestalter weiterbringt, dann tut mir doch bitte einen Riesengefallen. Teilt diese Episode einfach mit Kolleginnen und Kollegen im Team. Vielleicht gibt es da jemanden, der diese Portion Motivation heute braucht. Teilt die Folgen, macht die Menschen auf diesen Podcast aufmerksam. Lasst mir auch super gerne eine Bewertung da. Das hilft dem Podcast, noch mehr Menschen zu erreichen. Und jetzt sage ich danke fürs Zuhören. Bleibt mutig, geht für euch los. Und ich sage jetzt einfach, ciao, bis zum nächsten Mal.